vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben.
Yes, ich predige hier unten. Ich will es einfach nochmal sagen. Ich glaube, ich will einfach einen Stand machen. Ich glaube, die Zukunft der Kirche, die geht weg von den Stages hin zu den Tischen. Und nicht, weil die Bühne irgendwie schlecht ist oder irgendwie verteufelt ist oder sowas, sondern ich glaube tatsächlich, die Bühne wurde in letzter Zeit oder über die Jahre so wie fast schon eine Kluft zwischen den normalen Menschen und den Heiligen. Und dann haben wir, dann haben die Normalen was projiziert auf die hier oben stehen. Das sind die mehr Geistlicheren. Und damit habe ich ein Riesenproblem. Weil tatsächlich bist du genau wie ich. Du bist eine neue Schöpfung. Jesus lebt in dir. Der Gott, dem alles möglich ist, lebt in dir. Du bist mehr als ein Überwinder durch den, der dich geliebt hat. Du hast Kraft und Autorität, auf Schlangen zu treten und über die ganze Macht des Feindes, und nichts kann dir schaden. Ja, ich kann gerade so weitermachen. Steht alles hier drin. Und ich glaube, Gott ist da dran, gerade, ich habe nicht mal ein Wort für das, aber das zu schütteln und zu rütteln. Und nicht bei uns hoffentlich, deswegen bin ich schon runter, bevor es macht. Aber generell, ich will nicht gedemütigt werden, ich glaube, Gott tut da tatsächlich was dran. Und es tut mir fast schon weh, das zu sagen, weil wir sind eine charismatische Kirche und wir lieben das Charisma, wir lieben, wenn hier eine Atmosphäre ist, wo sich so anfühlt, als Gott hier ist. Und ich liebe das tatsächlich auch, aber ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht irgendwelche Atmosphären vergeistlichen. Ja, dann machen wir irgendwie, wir müssen jetzt hier Halleluja rufen und tanzen und schreien und so weiter, weil dann die Freude des Herrn da ist und dann nur sind wir irgendwie geistlich und dann kann Gott handeln oder sowas. Ich bin erst vorgestern mit jemandem beim Essen eingeladen gewesen. Und das war so ein bisschen seine Anschauung. Es muss mehr abgehen. Der Hunger muss sich mehr zeigen und so weiter und so fort. Und das hört sich alles richtig an und ich bin absolut dafür, dass wir mehr freudiger sein könnten, dass unser Glück auch in unserem Handeln oder sonst irgendwas Ausdruck findet. Aber ganz ehrlich, es ist doch nur ein Ausdruck. Und ganz oft ist es tatsächlich so, und lass mich zuallererst mal sagen, manchmal ist es gut, wenn was im Fleisch startet und dann im Geist endet. Manchmal müssen wir mal was im Fleisch machen, damit unser Herz wieder überzeugt wird, was wir wirklich sind. Aber ich habe ein Problem damit, dass wenn nur das Äußere so dargestellt wird, als ob es dann geistlich wäre. Weil dann kannst du in eine Falle treten. Jemand kann ganz easy eine Maske aufziehen und so tun, als ob. Das kann richtig aussehen. Ich will dich ganz kurz mit reinnehmen, dann sage ich das, was an dem Essen passiert ist. Es war ein Hammeressen. Ich liebe einfach Essen. Praise God für gute Köche und so weiter. Der Herr ist gut. Und zwar Fleisch. Praise God für alle Vegetarier. Nein, Spaß. Aber auf jeden Fall. Vor kurzem hat Gott mal zu mir gesagt, Steve, jetzt setz dich einfach auf deinen Stuhl. Wir haben so einen Stuhl, wir haben ein cooles Kissen gekauft. Das Kissen heißt, das Kissen hat keinen Namen, aber da steht drauf, Platz für Wunder. Und er sagt zu mir, sitz da rein und denk einfach nur an mich. Und ich bin da reingesessen und habe eine Sekunde, oder vielleicht waren es zwei, ganz kurz den Namen, okay, Jesus, das war mein Start. Und ich habe angefangen zu weinen. Und dann sagt Jesus zu mir, genau das ist es. Wenn du jetzt nicht geweint hättest und wieder ein Programm in deinem Kopf abgespult hättest, dann das wäre ein Anzeichen gewesen, dass du religiös bist. ich will keine Form schlecht machen und so weiter und so fort. Aber Leute, wenn unser Herz nicht mehr heult, wenn es um Jesus geht, dann ist alles andere, Bibel lesen, rumschreien, Kampfführung, alles, das ist alles gut und richtig, aber im Endeffekt, am Ende des Tages will Jesus unser Herz. Und sind wir mit dem Herzen connected zu ihm oder eben doch nur mit unserer äußeren Form, mit unserem Machen und Tun und so weiter und so fort, das eine geistliche Atmosphäre kreieren kann. Aber das heißt noch lange nicht, dass du geistlich bist oder dass du reif bist. Und das tut mir so ein bisschen weh, weil die charismatische Kirche ist da richtig gut drin, Atmosphären zu kreieren und so weiter und so fort. Dass Leute, die wo reinlaufen, die eigentlich ganz weit weg von Jesus sind, denken, sie wären nah an ihm. Aber im Endeffekt geht es darum, mein Alltag, jeden Tag bin ich mit ihm eng. Und ich bin ganz ehrlich, meine Reife oder wie nah ich an Jesus bin, wird ganz oft erst sichtbar, wenn Druck auf mein Leben kommt. Deswegen ist Druck, oder lass mich es mal biblisch sagen, eine Wüstensituation nicht immer was Schlechtes, sondern Jesus wurde vom Heiligen Geist in die Wüste geführt, nicht vom Teufel. Jesus wurde vom Heiligen Geist in die Wüste geführt, aber um dort zu offenbaren, wer er ist, das hat was, ja. So, wenn du in einer Wüstensituation bist, das offenbart, wer du bist. Du kannst vielleicht, ja, ich komme aus einer Glaubensbewegung raus, da wurde alles irgendwie im Glauben totgesagt, das gibt es nicht und so weiter. Die Wüste war trotzdem real für Jesus. Also er hat jetzt nicht gesagt, ja, die Wüste gibt es nicht, die Wüste gibt es nicht, die Wüste gibt es nicht. Jetzt glaubt man halt, dass die Wüste nicht gibt. Nee, die Wüste gibt es schon, aber er war sich bewusst, wer er war in der Wüste. Und darum geht es mir im erneuerten Denken. Wenn wir siegreich denken wollen, sollen, müssen, du kannst auch sagen, siegreich denken heißt himmlisch denken. Warum? Eben, dass wir in der Welt, die komplett konträr zu dem ist, was der Himmel ist, in der sündigen Welt oder im Umstand eben Jesus leuchten lassen können. Ansonsten wirst du ja von der Welt eingenommen. Und gerade dieser Mann, mit dem ich essen war, der hat quasi gesagt, ja, er will mehr, will, dass die Kirche so und so und so aussieht. Und ich habe zu ihm gesagt, aufgrund dessen, von meiner Begegnung da auf diesem Sessel, habe ich zu ihm gesagt, du, ich wünschte, all das, was du gesagt hast, ist Hammer. Und das wünsche ich mir natürlich auch für die Kirche, dass es lebendig ist. Dass Zeichen und Wunder passieren und so weiter und so fort, wenn wir zusammenkommen. Aber irgendwo ist es wichtiger, dass du in deinem Secret Place genau das erlebst. Dass du eben dort Jesus begegnest. Es ist doch schade, wenn du nur Jesus an einem Sonntag begegnest. Es ist doch schade, wenn der Heilige Geist dir nur begegnet an einem Sonntag und du hier rausläufst und dann auch nur denkst, boah, krass, ich bin jetzt super heilig. Du bist heilig, absolut. Aber das öffnet uns den Raum, jeden Tag mit Jesus Zeit zu verbringen. Weil da drin liegt Kraft tatsächlich. Und ich möchte uns das wirklich ans Herz legen. Leute, jeder von uns hat die Möglichkeit, Zeit mit Jesus zu verbringen. Wir alle haben gleich 24 Stunden. Und lass uns das wirklich eine Priorität in unserem Leben werden. Lass uns echt vor Gott sein und nicht irgendwie nur irgendwas spielen. Das ist mir einfach so wichtig. Und jetzt starte ich tatsächlich mit dem rein, wo ich sagen will, weil ich glaube, das ist mega wichtig. Weil ganz oft sind es Dinge in unserem Leben, die uns glauben lassen, wer wir sind, anstelle von der Wahrheit. Und es ist wichtig, dass wir als Christen realisieren, was die Wahrheit ist, beziehungsweise wissen, was die Wahrheit ist. Und jetzt lege ich noch einen drauf. Die Bibel sagt in Johannes 8, dass die Wahrheit uns frei macht, oder? Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. So heißt es da. Das Ding ist, dass ganz viele denken, das hier macht uns frei. Okay. Da steht nicht Logos, das geschriebene Wort macht uns frei. Sondern da steht Realität, die Realität Gottes macht uns frei. Ich kenne so viele Leute, die das ihr Leben lang gelesen haben und immer noch gebunden sind. Die Pharisäer haben das studiert, auswendig gelernt und waren trotzdem nicht frei. Das hier ist eine Tür in die Realität Gottes und die macht wirklich frei. Und das gilt's tatsächlich zu erleben, okay? Und ich will einfach noch mal ganz kurz ein paar Sachen wiederholen und dann weitermachen mit diesem Thema siegreich denken, weil ich tatsächlich glaube, dass es eins der wichtigsten Dinge ist als Christen, wie wir denken. Warum? Wie wir denken. Ja, wir reden so viel über Buße tun, Buße tun, Buße tun. Buße tun heißt Metanoia, erneuere dein Denken. Das heißt nicht, erneuere dein Herz. Warum? Weil dein Herz schon neu ist. Wenn du Ja gesagt hast zu Jesus, hast du ein neues Herz bekommen. Und deswegen geht es auch darum, dass wir anfangen, aus dem Neuen heraus zu leben und dass unser Herz, unser Denken verändert oder die Realität Gottes unser Denken erneuert. Weil das Herz ist nicht von dieser Welt, in Anführungszeichen. Deswegen, Gebet. Ich weiß nicht, wie oft du schon so gebetet hast. Ich kann es nicht mit dem Teil, und hier ist auch brutal warm. Aber wenn du so betest, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal so gebetet hast vor Jesus. So, denke ich mal, sind ja auch die, die im Thronsaal, wenn sie heilig, heilig sagen, oder? Die fallen immer wieder nieder. Das ist die einzige Position, wo unser Herz über unserem Denken ist. Und diese neue Realität, dieses neue Sein, muss unser Denken verändern. Römer 12 sagt es, werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Denkens. Ich weiß, wir wollen nicht verwandelt werden, außer du kennst Transformers. Dann ist es wieder cool. Aber ich glaube tatsächlich, dass es was Cooles ist. Dass Gott uns herausfordert, hey, du kannst so werden wie ich. Aber das bedeutet, ich habe alles schon in dich hineingelegt. Du musst nur noch anfangen, so zu denken, wie du eigentlich bist. Und somit stehen wir uns eigentlich nur selber im Weg. Der Teufel ist entmachtet. Ich weiß, das ist alles nichts Neues. Und trotzdem verfallen wir den Lügen des Teufels immer wieder. Weil wir eben nicht gelernt haben, was ist die Realität? Was ist die Wahrheit? Was sagt Gott über mich? Wer bin ich? Was ist die Realität des Himmels, in der ich eigentlich mit ihm sitze und thron und so weiter? Ich habe ja ein paar Folien dabei, vielleicht können wir mal loslegen. Gehe ich mal nochmal eins zurück, lass uns sehen. Epheser 4. Epheser 4, wenn du deine Bibel dabei hast, schlag sie mal mit mir auf. Hier wird es gleich angebeamt. Und mir ist es einfach nochmal wichtig, ich habe letztes Mal von den Emmaus-Jüngern erzählt, dass die Emmaus-Jünger quasi einfach aufgrund ihrer Erfahrungen niedergeschlagen waren, hoffnungslos waren und dass Jesus ihnen begegnet ist. Und Jesus ist ihnen begegnet und hat sich selber durch die Schrift offenbart. Das heißt tatsächlich, dass die Schrift Kraft hat. Und ich lese es dir vor. Warum? Ich habe nämlich mal Jesus gefragt, warum er das so gemacht hat. Er hätte ja eigentlich auch irgendwelche andere Sachen machen können, die auch cool gewesen wären, weil es Jesus ist, aber er hat sich in der Schrift offenbart. Und das Ganze finden wir in Hebräer. Im Hebräer heißt da, ganz kurz, Römer. Römer 15. Da heißt es, denn alles, was früher geschrieben wurde, also Altes Testament, in dem sich Jesus offenbart hat, das wurde für uns als Belehrung geschrieben, damit wir durch die Geduld und den Trost der Schrift die Hoffnung haben. Also die Schrift, das Wort Gottes gibt uns Hoffnung. Und der Glaube ist die Verwirklichung dessen, was wir hoffen, oder? Hebräer 11. Was ist der Glaube? Die Verwirklichung dessen, was wir hoffen. Also Hoffnung hier drin, die Schrift gibt uns Hoffnung. Der Glaube ist die Verwirklichung dessen, was wir hoffen. Das heißt, die Hoffnung kommt als erstes, mit der partner ich dann im Glauben. Deswegen ist es schon hier wichtig. Und ich will jemand sein, der hier drin so verankert ist, dass ich die Lügen des Feindes sofort schmecke und höre und sehe. Ja, jemand, der, also die Leute, die Falschgeld, also die Leute, die Falschgeld entlarven, die studieren nicht das Falschgeld, die studieren das richtige Geld. Und die sind so im Detail orientiert, wie das richtige Geld, der Schein und so weiter aussieht, damit sie sofort merken, wie das Unechte aussieht. Genauso sollte uns das eigentlich auch gehen. Wir sollten so bewusst und die Wahrheit in uns haben, dass wenn was kommt, wir sofort merken, das bist nicht du. Danke, Jesus, dass dieser Gedanke nicht meiner ist und ich deswegen eben nicht von diesem Gedanke geleitet werden muss. Okay? In Vers 13 heißt es dann, der Gott der Hoffnung, ja, aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben. Im Glauben ist da Zugang, dass er überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich glaube, deswegen hat Jesus das gemacht. Er hat ihnen wieder Hoffnung gegeben, indem er gezeigt hat, wer er im Wort Gottes ist, in der Tora, hat sich dort offenbart, damit sie mit ihrem Glauben da partnern können und wieder Hoffnung in ihnen entstanden ist. Und das hat ihr Herz brennen lassen. Am Ende haben sie gesagt, Alter, wo er zu uns geredet hat, hat nicht unser Herz gebrannt. Letztes Mal habe ich aus Römer 12 vorgelesen, weil da heißt es dann auch, dass wir brennend im Geist sein sollen. Das sollte unser Zustand sein. Aber mit was füllst du deinen Geist? Mit was füllst du dich? Okay, also Epheser 4, Vers 17. Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes, also in der Nichtigkeit des Denkens. Sinn ist Denken. Und ich habe da mal eine Abwärtsspirale hingemacht, weil hier dieser Text zeigt, mit was es startet und wo du endest, wenn du falsch denkst. Okay? Sie sind verfinstert am Verstand. Also ihr, aufgrund dessen, dass ihr Denken verblendet ist, ist ihr Verstand und so weiter entfremdet dem Leben Gottes. Ja, hier redet es natürlich von Leuten, die Jesus nicht kennen. Okay. Wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Sie sind abgestumpft. Sie, die abgestumpft sind, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben zum Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Also es ist eine Abwärtsspirale. Du fängst an, falsch zu denken, die Lügen des Feindes zu denken und so weiter und so fort. Es wird dein Herz verstocken und weil dein Herz verstockt ist, machst du nachher Dinge, wo du vielleicht gar nicht mehr denkst, dass sie falsch sind. Das habe ich ja letztes Mal auch gesagt. Wir sind so charismatisch geprägt, dass wir sagen, ja, der Friede Gottes leitet mich. Ich brauche das gar nicht. Ich brauche gar nicht mehr Gott hören. Der Friede Gottes leitet mich. Hey, wenn du so in deiner Sünde verstrickt bist, kann deine Sünde nach Frieden ausschauen. Die überführt dich gar nicht mehr. Und was passiert? Der Friede, wo du denkst, dass es Gott ist, ist auf einmal nicht mehr der Friede Gottes. Ja, okay, wir lesen weiter. Nächste Folie, danke. Ihr aber, sag mal ihr aber. Sag mal ich, weil das sind wir. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Das bedeutet, Jesus hat was anderes vorgelebt. Er hat getan, was er den Vater tun sah und hörte. Er hat hier was vorgelebt, aufgrund, weil er in einer anderen Atmosphäre verwurzelt war. Deswegen konnte er auch im Sturm schlafen. Jesus hat anders gedacht, ist mein ganzer Punkt. Und so haben wir ihn kennengelernt. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist. Dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen ausgezogen oder abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Dagegen erneuert, sag mal erneuert. Erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung. Wie werden wir erneuert? In dem Geist unseres Denkens. Oh my goodness. Ich weiß, ich liebe es, Zeit mit Jesus zu verbringen. Leute, aber auch da, ich schieße heute ein bisschen gegen die charismatische Kirche. Warum? Du kannst... Wenn meine Begegnung mit Jesus nicht mein Denken verändert, dann war es nur toll. Ich bin daran interessiert, wenn ich Jesus begegne, Jesus form mich. Form mich. Hier geht es nicht nur um ein tolles Gefühl, dass ich ein Kreuzle machen kann in meinem religiösen Kalender, heute Morgen meine stille Zeit vollbracht und die hat in mir Liebe kreiert. Das ist auch der Hammer. Aber wenn diese Liebe, die ich gespürt habe, was toll ist, bitte versteht mich nicht falsch, ich glaube, dass Gott Emotionen geschaffen hat. Okay? Ja? Also wenn die Liebe aber nur da bleibt und nicht anfängt, mich zu verändern oder zur Wahrheit wird, das reicht nicht. Und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. So, das bedeutet, wir haben was Neues bekommen, ein neues Herz. Wir sind heilig, wir sind gerecht, wir sind neu. Aber wie kannst du in dem Neuen wandeln? Weil du kannst neu sein und immer noch alt denken. Das wissen wir ja von den Leuten, die aus Ägypten rausgeführt wurden. Die haben in der Wüste, die wollten wieder zurück. Die haben immer noch ägyptisch gedacht. Auch wenn sie Zeichen und Wunder und alles Mögliche erlebt haben. Deswegen sage ich, Leute, das ist doch... Mir egal, wie cool und christlich und charismatisch aussieht, dein Denken ist das, wo sich zeigt, wenn Druck drauf kommt, wie weit du tatsächlich an Jesus dran bist oder nicht. Die Kundschafter, die Jesus, die Gott ausgesandt hat oder Mose ausgesandt hat, Josua und Kaleb waren die zwei, die übrig geblieben sind. Und was hat sie unterschieden? Alle haben das Gleiche gesehen. Alle haben das verheißene Land gesehen. Aber nur 2 von 10 haben Gott geglaubt. Und das wurde ihnen angerechnet, dass es da heißt, sie waren eines anderen Geistes. Ja, aber die haben doch nur Gott vertraut. Das ist der Punkt. Alright. Okay, bis dahin sind wir letztes Mal gekommen. Okay? Und jetzt schlagen wir mal 2. Korinther 3 auf. 10, Vers 3. Sorry. 2. Korinther 10, Vers 3. Weil wir haben nämlich Waffen bekommen. Das Gute ist, du bist kein Sklave von deinem Denken. Du bist auch kein Sklave oder ein Opfer von deinem Gefühl. Das ist eine gute Botschaft. Weil wir ganz oft sagen, ja, ich fühle mich halt so. Deswegen muss es auch so sein. Ich habe letztes Mal gesagt, dass Gefühle für mich persönlich wie eine Frucht sind. Weil ganz oft ein Gefühl von einem Gedanke kommt. Ob du das willst oder nicht, ich habe mal gegoogelt, ganz viele Psychologen und so weiter glauben das auch. Also, die sind vielleicht keine Christen und so weiter. Was will ich da damit sagen? Oh, lass mich einfach die Bibel lesen, ist super. 2. Korinther 3, 10, Vers 3. Ich habe sogar noch eine andere Folie gehabt, sorry. Vielleicht machen wir die noch geschwind. Gedanken beeinflussen unsere Gefühle und Wahrnehmung. Göttliche Gedanken verursachen gute Gefühle. Liebe, Friede, Freude, Hoffnung, zufrieden, glücklich, ruhig. Über den Umständen, da man Gott vertraut, geistlich reif, da man den Willen Gottes beurteilen kann und aus der Ruhe leben. Teuflische, ich lese einfach ganz kurz vor, ich will in 2. Korinther 10, das ist mir schon auch wichtig. Teuflische Gedanken habe ich es jetzt mal genannt, okay? Verursachen negative Gefühle. Warum sage ich teuflische Gedanken? Der Teufel ist der Vater der Lüge. Er ist nicht der Vater der Gefühle. Wir schreiben immer dem Teufel die schlechten Gefühle hin. Nee, die Gefühle kommen, weil er uns was hineingepflanzt hat. Und manchmal ist es unterschwellig. Manchmal haben wir das vor Jahrzehnten gehört. Und wir wissen gar nicht mehr, dass wir es gesagt bekommen haben und so weiter. Aber wir haben es irgendwie aufgenommen, glaubens, und es ist unterschwellig. Und es bestimmt immer noch unterschwellig unser Gefühl und aufgrund dessen handeln wir. Ich mache euch ein Beispiel. Ich habe mit jemandem geredet, der wollte unbedingt auf der Straße Leute evangelisieren und so weiter und so fort. Richtig cool, hammermäßig, aber es hat nicht geklappt. Er hatte immer eine Scham, er konnte nichts sagen und so weiter. Mitgenommen und so weiter, die Furcht des Menschen über ihm gebrochen, alles Mögliche ausgetrieben, was zum Austreiben gibt, gefühlt. Nichts hat was gebracht. Und dann einfach mal in so einem Gespräch kam raus, irgendjemand hat mal zu ihm gesagt, das, was er zu sagen hat, das hat eh keinen Wert. Na, das war einfach gesagt über ihm und das ist unterschwellig, hat das Wurzeln gezogen. Und das hat ihn so beeinträchtigt, dass er gedacht hat, jedes Mal, wenn er da draußen, das hat er nicht gedacht, aber die Lüge hat das beeinflusst, dass wenn er da draußen Menschen von Jesus erzählen will, dann bringt es eh nichts. Wir haben das Ding gelöst, fertig. Praise God. Okay, so teuflische Gedanken gibt es tatsächlich. Und die verursachen schlechte Gefühle. Wie gesagt, glaube ich, dass Gott tatsächlich der ist, der Gefühle geschaffen hat. Aber ich glaube tatsächlich, wir müssen unsere Gefühle, die Gott geschaffen hat, wenn ich das sage. Nur weil Gott die Gefühle geschaffen hat, heißt es nicht, dass jedes Gefühl, das wir heute spüren, von Gott ist. Lass mich mal ein Beispiel machen. Jemand hat mal, ich sag's nicht so, es wurde schon öfters mal gepredigt, weil Gott Gefühle geschaffen hat, ist es ja auch gut für uns, dass wir Gefühle haben, und weil Gott hasst, er hasst die Sünde, kann ich ja auch hassen. Well, nein. Hassen ist eine fleischliche Reaktion, ein fleischliches Gefühl. Das bedeutet, weil wir hier drin, das steht ja in der Bibel, dass Gott hasst. Er hasst Sünde. Ich glaube aber nicht, dass Gott im Fleisch handeln kann. Das bedeutet, das muss eine andere Realität geben. Das, was hier mit Hassen übersetzt ist oder wie auch immer, ist nicht gleichgestellt mit meiner Emotion des Hassens. Es gibt mir kein Recht, meinen Nachbar zu hassen, will ich damit sagen. Nur weil ich es biblisch belegen könnte, dass Gott ja auch hasst. Versteht ihr, was ich meine? Es ist einfach falsch. Also, teuflische Gedanken verursachen negative Gefühle. Hoffnungslos, Angst, Zorn, Bitterkeit, Hass, Wut, gehetzt sein. Das Resultat ist unter den Umständen selbstkontrollierendes Leben. Ich muss es jetzt irgendwie schaffen. Fleischliches und unreifes Handeln und Reden und Leben. Also fleischliches Leben und so weiter und so fort. Okay, jetzt, wir haben Waffen bekommen, eben aufgrund dessen, was ich jetzt gleich vorlese. 2. Korinther 10, Vers 3. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. Ja, Bill Johnson hat mal gesagt, eine Festung ist alles, was wir... Eine Festung ist alles, was unser Vertrauen einnimmt anstelle von Gott. Das wird zu einer Festung in unserem Denken. Okay, zur Zerstörung von Festungen. So, wir haben Waffen bekommen, das zu zerstören. Und es geht eben nicht um fleischliches Zerstören. Das heißt jetzt nicht, wenn Paulus zum Beispiel von der Waffenrüstung erzählt, sieht er einen römischen Soldat. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt rumrennen mit Waffen, um irgendwelche Sachen zu zerstören. Sondern es sind geistliche Bilder, die uns helfen, Sachen zu zerstören und gefangen zu nehmen. Und unter die Herrschaft Christi zu nehmen. So, sondern sind mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Wow, okay. Ich habe jetzt hier mal ein paar Sachen gehighlightet. Okay, das ist nicht in der Bibel gehighlightet, aber... Für mich ist gehighlightet. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sie sind menschlich, sondern sie sind geistlich. Das heißt, wir leben in dem geistlichen Kampf. Ich habe euch letztes Mal von dem Beispiel erzählt, von ein paar Freunden, die ich habe, oder ja, die haben, das sind coole Christen, versteht mich nicht falsch, aber es waren einfach Sachen in ihnen, wo sie in eine Atmosphäre gekommen sind, wo der Heilige Geist da war, haben sich Dämonen manifestiert. Ja, wie ist das möglich? Ja. Leute, wir leben, nur weil wir hier leben, heißt es nicht, das ist unsere Realität nur. Wir leben in dem geistlichen Kampf, das ist mir so wichtig. Und wir vergessen das so oft. Und aufgrund dessen haben wir das 0,0 auf dem Schirm, dass wir bombardiert werden jeden Tag mit negativen Gedanken, mit Gefühlen, mit irgendwelchen Sachen. Ich weiß nicht, ob du schon mal in irgendwas, in einen Laden reingelaufen bist und auf einmal ging es dir schlechter. Wie davor auf dem Parkplatz. Das bedeutet, du bist in eine geistliche andere Atmosphäre getreten. Das, was da drin abgeht, bist nicht du, aber ich bringe ja das Licht da rein. Aber ich kann mich auch dem demütigen und dann hat es Einfluss in mir. Okay, ich hoffe, ihr könnt da damit umgehen mit so Zeug. Aber das ist tatsächlich so. Ja? Sondern sind mächtig zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude. Ja, das Wort hier ist Berechnungen und Beurteilungen. Es hat alles mit dem Denken zu tun, ihr Lieben, ihr hört es ja da raus. Und jede Höhe, eigene Perspektive und eigene Wahrnehmung, die gegen die Erkenntnis Gottes sich erhebt. Weil ich sage, ich nehme wahr, okay, ich bin in dem und dem Umstand. Ich nehme jetzt mal die Bibel, das ist die Wahrheit. Und ich gehe aber wegen meiner Wahrnehmung, wegen meiner Perspektive, nehme ich eine stolze Haltung ein und sage, so ist es. Das Wort ist aber die Wahrheit und Realität und die muss eigentlich oben sein. Deswegen heißt es ja, und nehmt jeden Gedanken gefangen unter die Herrschaft Christi. Das ist eine demütige Haltung. Könnt ihr mir folgen? Gut. Ich habe gestern in meinem WhatsApp-Status gepostet, wenn die Wahrheit uns wirklich frei macht, und ich denke mal und ich hoffe, wir alle glauben das, dass die Wahrheit uns frei macht. Wenn die Wahrheit uns frei macht, dann geht es nur im Kontext, in dem ich mich der Wahrheit unterwerfe. Wir singen doch immer, I surrender. Ich gebe mich hin. Ja, was gebe ich mich dem hin? Seinem Denken, seiner Herrschaft, seiner Königs, seinem Königsregierungstum. Das bedeutet, nicht mehr mein Denken bestimmt, sondern er. Okay. Jetzt will ich vielleicht noch mal ganz kurz was ausholen aus, habt ihr mir mal ganz kurz mein Schwert und mein Ding? Sorry. Ich habe heute Morgen von meinem Sohn was mitgenommen. Ich habe ja auch eine Waffenrüstung mal geschenkt bekommen, aber tatsächlich ist es so, dass das Schild zu groß war, um ins Auto zu passen. Was sagt mir das? Ich muss ein größeres Auto haben. Unser größeres Auto ist gerade in der Werkstatt und wir haben eins ausgeliehen, von dem her. Ja. Auf jeden Fall, wenn in Epheser 6 es heißt, dass wir in einem Kampf sind und dass wir das Schild des Glaubens nehmen sollen und das Schwert des Geistes, dann denken wir tatsächlich, wir rennen so rum. Ja, im Geist. Wenn du das glaubst und das dir hilft, glaubst, das ist super. Aber es heißt jetzt nicht, wir müssen jeden Morgen aufstehen und unsere Waffenrüstung anziehen und so weiter und so fort, sondern es ist eine geistliche Realität. Aber das Schild des Glaubens ist dafür da, die feurigen Pfeile des Feindes abzuhalten, oder? So, jedes Mal, wenn quasi eine Lüge kommt, dann kannst du mit deinem Schild des Glaubens, das hoffentlich ein bisschen größer ist wie das, nein, Spaß, dann kannst du das abwehren. Aber wie machst du das? Weil es ist ja jetzt nicht so, sondern der Glaube, das Schild des Glaubens ist die Wahrheit. Ich halte die Wahrheit dagegen, wenn eine Lüge kommt. So, es ist eigentlich ganz easy, wenn der Pfeil des Feindes kommt. Nein, es steht geschrieben. Nein, ich bin das, was die Wahrheit sagt. Nein. Das Problem ist, wir kennen halt die Wahrheit nicht und aufgrund dessen steht bei mir steht nichts auf. Ich habe mir für mich entschieden, ich will belagert sein, ich will Festungen in meinem Leben haben, aber ich will Wahrheitsfestungen haben, die nicht überwunden werden können aufgrund dessen, weil das Wort sofort aufsteht in mir. Und ganz ehrlich, das bedeutet es, im Geist zu leben. So einfach ist es. Zweiter Korinther 2, Vers 16, da heißt es, dass wir den Sinn Christi haben. Das bedeutet, jeder Gedanke, den ich habe, der nicht in das Denken Jesus passt, ist nicht meiner. Alter Schwede, das ist der Hammer. Die Bibel fordert uns immer wieder aus, unser Denken, unsere Sinne auf das zu richten, was oben ist, oder? Weil sie uns einlädt, eben eine Realität kennenzulernen, die in uns schon ist. Jesus gibt uns nichts mehr Neues. Er hat alles schon getan. Du wurdest gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Es ist vollbracht, Leute. Es gibt nichts mehr Neues. Das ist die einzige Deklaration. Hammer. Das ist in dir. Und aufgrund dessen, da hast du Zugang zu. Wir müssen nur wissen, was ist vollbracht worden. Was haben wir bekommen? Was ist uns geschenkt bekommen und von da aus leben? Aber das fühlt sich halt nicht so an. Ja, wann hörst du endlich auf? Eben, klar, vielleicht fühlt es sich nicht so an. Aber hör doch auf, nach deinem Gefühl zu leben und fang an, aus der Wahrheit zu leben. Damit eben deine Gefühle von der Wahrheit bestimmt werden. Okay, jetzt, ich bringe noch eins, okay? Das ist jetzt wirklich herausfordernd. Weil wir lieben ja unseren Mitmenschen und so weiter und so fort. Und ich sage auch nicht, dass es immer richtig ist, sowas zu machen. Aber Jesus ist gut, dass er es gemacht hat. Jesus hat das Abendmahl gefeiert und hat seine Jünger die Füße gewaschen. Und dann gibt es einen Petrus. Der hat ihm geantwortet und hat gesagt, hey, nee. Brauchst mir nicht die Füße waschen und so weiter und so fort. Und am Ende des Tages sagt er in anderen Worten, hey, ich will eigentlich nicht, dass du stirbst. Und was macht Jesus? Jesus dreht sich um und sagt, geh hinter mich, Satan. Und jetzt kommt das, was vielleicht noch härter ist. Nicht nur, dass er seinen Mitmenschen Satan genannt hat, sondern er sagt zu ihm, geh hinter mich, Satan, weil du denkst, was irdisch ist. Du denkst, was menschlich ist. Und hier ist der Punkt. Ich will nicht mal unterstellen, dass Petrus schlecht geredet hat, was falsch gemacht hat und so weiter und so fort. Er hat einfach Jesus geliebt. Und er wollte nicht, dass er stirbt. Er wollte nicht, dass er geht. Kann ich vielleicht nur nachvollziehen. Weil wenn du mit Jesus unterwegs gewesen wärst, hättest du vielleicht das Gleiche gesagt. Bitte verlass mich nicht, Meister. Das Beste, was mir passiert ist. Und was macht Jesus in dem Moment? Weil er kann unterscheiden, was da gerade passiert. Er nennt, praise God, dass Petrus nachher derjenige ist, der Leiter der Church wird. Okay? So, es gibt immer Hoffnung. Nee, aber er spürt da was raus und unterscheidet sofort und sagt, geh hinter mich, Satan. Weil du denkst nur, was weltlich ist und du redest hier, um mein Denken zu beeinflussen. Ich lasse nicht zu, dass mein Weg, der von für mich, für Gott, meine Berufung, die für mich von Gott vorherbestimmt ist, durch dein Denken beeinflusst wird. Boom, geistliche Kampfführung. Sage ich, du sollst zu deinen Mitmenschen sagen, hey, geh hinter mich, Satan und so weiter. Wenn du merkst, da sind weltliche, fleischliche Gedanken, die in dir was triggern, das sage ich nicht, aber Leute, wir sind in dem geistlichen Kampf. Und wir müssen lernen zu unterscheiden, wer oder was zu uns redet. Und wenn du das nicht alleine schaffst, dann hol dir Leute, die da geschult drin sind, die dir helfen, die vielleicht dir helfen, Sachen, die du schon längst geglaubt hast, wo du denkst, du glaubst sie eigentlich gar nicht und so weiter, aber die da trotzdem noch schlummern, die dir da helfen, da frei davon zu werden. Aber ruh dich doch nicht auf deinem Gefühl aus und sag, so ist es halt. Der Teufel und Gott, beide wollen, dass wir ihnen glauben. Weil dem, dem wir glauben, den bevollmächtigen wir. Es ist so. Und deswegen war es mir wichtig, und das ist ja nur eine Mini-Folie, zu zeigen, was sind Gefühle oder Sachen, die eben nicht im Himmel sind. Und was sind Gefühle, die im Himmel sind? Und Leute, weil ihr vielleicht mir nicht glaubt, ich habe so ein kleines Büchlein geschenkt bekommen, lese jeden Morgen, Steve Backland. Lese euch mal was vor, weil theoretisch sagen wir auch ganz oft, ja, der Schwache, der kann nicht sagen, dass er stark ist, weil das ist ja eine Lüge. Er ist ja schwach. Warum soll der sagen, dass er stark ist? Ist der nämlich ganz weit rost. Der Schwache, wenn er sagt, er ist stark, verleugnet nicht, dass er schwach ist oder in einer schwachen Situation. Er positioniert sich in die Wahrheit, in eine höhere Realität, zu der er geschaffen ist und spricht von dort aus. Okay, also, lese euch ganz kurz was vor. Was glaubst du, wer du bist? Gute Frage. Hier ist eine der wichtigsten Fragen unseres Lebens. Bringt unsere Erfahrung unsere Identität hervor oder bringt unsere Identität unsere Erfahrung hervor? Die Antwort ist, Trommelwirbel an dieser Stelle, unsere Identität bringt unsere Erfahrung hervor. Erinnere dich, diejenigen, die denken, dass sie können, und auch diejenigen, die denken, dass sie nicht können, haben beide recht. Ups. Kommt sogar, bedenke die Kundschaft, das habe ich ja gerade vorher vorgelesen. Hammer. Was wir über uns selbst glauben, wird uns entweder einengen oder freisetzen. Dann gibt es noch mehr zu sagen. Ihr Lieben, wir leben in einer geistlichen Realität. Du sagst vielleicht, ja, wir sind doch Menschen und so weiter und so fort. Ja, aber du bist auch der Tempel des Heiligen Geistes. Und der Tempel war früher der Ort, wo Gott oder wo der Himmel die Erde berührt hat. Und genau darum geht's. Wenn du der Tempel des Heiligen Geistes bist, natürlich sind wir noch hier. Aber dass wir Menschen sind, ist doch keine Ausrede, menschlich zu leben. Weil du bist zu was anderem geschaffen. Weil ich Mensch bin, gibt es mir keine Ausrede, fleischlich zu leben und zu tun und in Sünde zu verharren und so weiter und so fort. Weil ich zu was Höherem berufen bin. Und das hat Gott über mir gesprochen. Und ich will ein Ort sein, wo Himmel und Erde kollidieren und wo der Himmel das einnimmt und wo immer ich hingehe, der Himmel sich ausbreitet. Deswegen sind auch die coolsten Zeugnisse, wenn Leute in unsere Familien reinlaufen, die vielleicht Jesus noch nicht kennen und sagen, liebe Zeide, was ist bei euch eigentlich? Ihr seid ja wie eine himmlisch nette Familie. Genau. Du bist gerade in das Territorium, in eine Botschaft gelaufen. Hier sind andere Gesetze vorhanden. Hier ist Gott und aufgrund dessen gelten andere Gesetze. Der Himmel ist auf einmal greifbar. Ich will mit dem enden und dir sagen, wenn du denkst, dass du die Lüge des Feindes bist, dann bist du unter ihr geknechtet. Das Gute ist, wenn du rausfindest, wer du wirklich bist, dann hast du Autorität. Dann hast du wirklich Autorität, diese Dinge gefangen zu nehmen. Deswegen will ja der Teufel eben nicht, dass du lernst, wer du bist. Und dass du von dem her ausgemacht bist. Okay, letzte Folie, zweitletzte Folie. Ich lese vor für die Aufnahme, ihr könnt es ja selber mitlesen. Die einfachste und zugleich wichtigste Aufgabe, der wir uns widmen müssen, ist, Gott soll in unseren Gedanken stets präsent sein. Das ist der Hammer, Leute. Hier gibt es ein Zitat. Das ist das grundlegende Geheimnis der Seelenpflege. Unser Anteil am Leben in Gottes Gegenwart besteht darin, unsere Gedanken immer wieder auf ihn zu lenken. Am Anfang wird das eine Herausforderung sein, weil die alten Gewohnheiten sich dagegen sperren. Aber es sind Gewohnheiten, nicht das Gesetz der Schwerkraft, die sich verändern lassen. Wenn wir bewusst und kontinuierlich daran arbeiten, wird sich eine neue Gewohnheit einstellen. Bald wird unser Verstand sich auf Gott ausrichten, wie sich eine Kompassnadel nach Norden richtet. Wenn Gott das Ziel unserer Sehnsucht ist, wird er zum Polarstern unseres Weges. Ich habe letztes Mal gesagt, unser Denken beeinflusst unser Handeln. Und wenn wir lange genug handeln, dann kreiert es eine Gewohnheit, dann kreiert es eine Kultur. Und wir müssen wieder zurückkommen. Das kann an einem Sonntag nicht passieren, ihr Lieben. Deswegen bin ich ein Befürworter, dass du in deinem Secret Place Zeit mit Gott verbringst. Lernst, seine Gegenwart zu kultivieren, weil das kreiert eine Kultur, eine Gewohnheit. Durch Gewohnheit kannst du zusammen mit Jesus deinen Geist trainieren, dass er den ganzen Tag über auf Gott ausgerichtet ist. Du kannst mit dem Psalmisten sagen, ich habe den Herrn immer vor Augen, Psalm 16, Vers 8. Oder mit Paulus, denkt nicht an weltliche Angelegenheiten, sondern konzentriert euer Denken auf ihn. Darum geht es, ihr Lieben. Immer wieder gen Norden ausgerichtet sein. Was sagst du in der Situation? Was denkst du, Jesus? Wer bin ich? Ich fühle mich gerade so, aber was sagst du tatsächlich? und ich nehme das gefangen und ich poste.
Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.